Ich möchte gerne einen Text lesen aus dem Philipperbrief. Das ist auch ein Text, der für diesen Sonntag in den verschiedenen Kirchen vorgeschlagen ist. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Einer der schönsten Texte des Neuen Testamentes. Beginnt so. Paulus schreibt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Liebe Gemeinde, ihr Lieben, das ist ein ganz wunderbares Lied, ein Hymnus. Es gibt in der Bibel verschiedene Lieder und Hymnen, manche Psalmen gehören dazu, das sind festgeformte Lieder. Hier haben wir so einen Hymnus, wahrscheinlich einen der ältesten Lieder und Lobgesänge über Jesus, der wahrscheinlich schon vor Paulus so formuliert worden ist. Und in dieses Lied, das verwendet Paulus hier, sicher auch mit eigenen Worten noch versehen, aber es ist schon etwas Vorgeformtes. Und er setzt dieses Lied hier an eine ganz bestimmte Stelle. Er will eben nicht nur das, was hier sozusagen nun in diesem Lied steht, deutlich machen über Jesus, seinen Weg und wie das gewesen ist, sondern er möchte dieses Lied auch einsetzen mit einem bestimmten Ausblick, eine bestimmte Botschaft. Er verwendet dieses Lied, um etwas auszudrücken, eine spezielle Sache. Es gibt viele Dinge, die in diesem Hymnus wichtig sind, aber eines, da will er das Augenmerk der Menschen auf ihn darauf richten. Vielleicht kannst du den vom ersten, also von Vers 5 an noch einmal. Ja, okay. Und zwar, worum es hier geht, ist Folgendes. Dieser Text beginnt ja mit dem Vers 5 und der heißt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war, der. Und jetzt kommt das Lied. Also das heißt, Paulus setzt dieses Lied ein, um die Gesinnung Jesu darzustellen. In allem, was jetzt geschildert wird in diesem Lied, soll der Leser jetzt achten darauf, was sich sozusagen ergibt aus diesen Dingen, die hier geschehen sind, die mit Jesus zu tun haben, was die Gesinnung Jesu dabei war. Also ganz einfach gesagt, dieses Lied dient dazu, dass man Jesus ins Herz schauen kann. So sollen wir es lesen. So wollen wir es auch lesen. Dass wir Jesus ins Herz schauen können. Was ist seine Motivation? Was ist seine Gesinnung für all das, was er getan hat? Dort liegt das Augenmerk. Und so wie Jesus gesinnt war und wie aus seiner Gesinnung heraus Dinge geflossen sind, Taten geflossen sind, so sollen auch wir gesinnt sein. Also der Paulus stellt dieses Lied hier in einem Zusammenhang, wo er sagt, Jesus, ich schildere euch Jesus im Sinne eines Vorbildes, jener Gesinnung, von der Jesus möchte, dass sie auch in uns als seinen Jüngern durchbricht. Und deswegen schreibt Paulus ja auch schon davor, in den Versen davor, spricht er schon von dieser Gesinnung. Zum Beispiel mit den Worten, tut nichts aus Eigennutz, aus eitler Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Und dann hab diese Gesinnung, die ich jetzt gerade geschildert habe, diese Gesinnung, die auch in Jesus war. Und jetzt schildert er, wie diese Gesinnung, die er vorher schon so kurz beschrieben hat, mit Demut, und einer achte den anderen höher und sucht nicht das Eure, sondern das, was dem anderen dient, das wird hier nun auch zum Ausdruck gebracht. Das heißt, wir dürfen in diesem Lied einen tiefen Einblick in das Herz Jesu sehen. Und diesen Einblick, auf den wollen wir uns konzentrieren. Ich sage es noch schärfer. Paulus möchte, dass wenn wir in das Herz Jesu hineinschauen, dass unser Herz dabei zutiefst erschüttert wird. Ich sage es noch einmal. Jesus, also Paulus stellt uns das vor Augen, dieses Lied, und in der Gesinnung, die Jesus hatte, in den Taten, die er getan hat, um uns zu zeigen, wie weit entfernt wir sind in Wirklichkeit von der Gesinnung, die in Jesus war. Oder anders, um uns zu prüfen, ist etwas von dieser Gesinnung, ja natürlich nicht alles, wie er es war, auch in unserem Herzen. Also in Wirklichkeit ist es nicht nur ein Staunen über Jesus, was er für uns getan hat, sondern es soll eine Erschütterung auslösen. Eine tiefe Erschütterung, wenn wir sehen, aus welcher Gesinnung, in welcher Haltung er Dinge getan hat, um für uns etwas zu tun. Und genau dieselbe Haltung will er auch in uns finden. Und es geht darum, findet er diese Haltung in uns? Oder ist da etwas, was noch ein gewaltiges Werk des Heiligen Geistes ist, um uns annähernd da heranzubringen, dass auch diese Gesinnung, die in Jesus war, auch in uns mehr und mehr und mehr Platz gewinnt. Es geht also um eine heilige Erschütterung, die da stattfindet. Und jetzt, um das ein bisschen zu schildern, so in dem Ablauf, wie es hier ist, und jetzt nicht im ganz alles im Einzelnen bis ins Detail hinein, aber so dieser Duktus, dieser Weg, den hier geschildert wird, weil er die Gesinnung zeigt. Es beginnt ja damit, dass Paulus sagt, also dieser Jesus, die Gesinnung, die Jesus in Jesus war, dieser Jesus, er war in Gestalt Gottes und hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selber zu nichts. Dieser Satz müsste unser Herz zutiefst erschüttern. Das ist der Mittelpunkt. Der Sohn Gottes, Schöpfer des Universums, machte sich zu nichts. Aus Liebe zu seinem Vater, aus Gehorsam zu seinem Vater, freiwillig. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Er machte sich zu nichts. Und allein noch durch diesen Satz, der ist so herausfordernd. Wenn Paulus das eben schreibt, nicht nur über Jesus, sondern sagt, hab dieselbe Gesinnung wie er, dann ist es nicht nur eine Beschreibung von ihm, sondern es ist eine Herausforderung an mich. Wie sehr bin ich bereit, in meinem Leben mich selbst zu nichts zu machen? Was auch immer das bedeutet, da könnte man ja sehr, sehr viel sagen. Ein bisschen möchte ich was sagen, aber das lässt sich nicht ausloten in einer Predigt. Das ist ein Lebensprogramm. Das ist ein Diener Jesu, der sich selber zu nichts macht. Wir lesen das ja meistens so, dass wir sagen, wow, was hat Jesus da vollbracht? Aber Paulus sagt, schaut einmal, was Jesus da vollbracht hat, das soll auch unsere Herzenseinstellung sein. So soll ein Jünger Jesu leben. Er macht sich selber zu nichts. Und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und dann heißt es, er entäußerte sich selbst, er erniedrigte sich selbst, er wurde gehorsam bis zum Tode. Alles Worte, die etwas zum Ausdruck bringen von er machte sich selber zu nichts. Er entäußerte sich oder entleerte sich, wie es hier heißt. Ihr Lieben, das, was hier zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass er war in der Gestalt Gottes, heißt es hier, noch vorher wieder die Verse, von Vers 5 an, wo es heißt, er, der in der Gestalt Gottes war. Das griechische Wort heißt dafür Morphe. für Gestalt. Was damit gemeint ist, ist sozusagen er, der, das ist nicht eine Gestalt, so wie wir gemeint, sondern in einer göttlichen Seinsweise, in einer göttlichen Daseinsweise. Er war Gott in einer göttlichen Daseinsweise. Und diese göttliche Daseinsweise hat er eingetauscht in eine menschliche Daseinsweise, nicht nur menschliche Daseinsweise, sondern eine Daseinsweise eines Sklaven. Er machte sich zu nichts. Ihr Lieben, wenn man das bedenkt, einen größeren Gegensatz zwischen einer göttlichen Daseinsweise, Gott gleich sein, er war Gott. Er hatte Anteil an der Herrlichkeit Gottes, an der Größe, an der Allmacht, an der Kraft, an der Weisheit, alles. Und er macht sich zu nichts, uns zugute, um zu dienen. Das ist so ein unfassbarer Gegensatz, über den man nicht einfach sozusagen hinwegschauen kann. Das ist die größte Erschütterung, die es gibt. Was hat dieser Jesus sozusagen in seinem Herzen als Gesinnung? Das ist ja kein Spiel gewesen, das war eine Herzenseinstellung, in dem Herzen Jesu sich selber zu absolut zu nichts zu machen, sich zu erniedrigen und einzutauschen, diese göttliche Gestalt, dieses göttliche Daseinsweise in eine Daseinsweise eines Knechtes. Ihr Lieben, damit wir es nicht falsch verstehen, als Jesus Mensch wurde, hat er nicht seine Gottheit aufgegeben. Er war immer Gott. Das dürfen wir nicht missverstehen. Aber als Gott hat er sich all seiner göttlichen Daseinsweisen entkleidet, entleert. Er war auch auf Erde Gott. Aber er hat sich entleert, heißt es, entäußert. Er hat sich leer gemacht von all dem, was seine göttliche Daseinsweise ausgemacht hat. Er ist immer Gott. Er kann nicht anders als Gott sein. Aber das große Wunder ist geschehen, dass er als Gott ganz und gar Mensch wurde, indem er all seine Lebensweise, seine Daseinsweise, seine Fähigkeiten und alles, was er als Gott hatte, aufgegeben hat. Und hat sich erniedrigt, entleert. Er hat aufgegeben, seinen Anspruch, göttlich zu leben. Er hat aufgegeben, seinen Anspruch, diese Herrlichkeit des Vaters hier auf Erden auch zu leben, in dieser Herrlichkeit und des Lichtes. Er hat aufgegeben seine Rechte. Er hat sogar aufgegeben und sich entleert des göttlichen Willens. Wisst ihr, wie Jesus Mensch geworden ist, hat er auch einen menschlichen Willen. Er hat seinen göttlichen Willen, also als Gott, sozusagen diese Lebensweise, zu einem Menschen gehört auch ein Wille. Und jetzt stellt euch einmal vor, Jesus, der Gott war und die sich des göttlichen Willens sozusagen hier entledigt hat und einen menschlichen Willen hatte, jetzt musste er mit seinem menschlichen Willen ringen, sich dem Willen des Vaters unterzuordnen. Gethsemane. Wo er gerungen hat, Herr, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen. Das ist sein Wille, ja, als Mensch. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ihr Lieben, diese Erniedrigung, die Jesus da als Gott vorgenommen hat, war so tief, dass man sich's tiefer gar nicht mehr vorstellen kann. Er war völlig abhängig von Gott, völlig abhängig von seinem Vater, völlig abhängig von seinem Willen. Er musste Entscheidungen treffen, sich diesem Gott abhängig zu machen, gehorsam zu sein. Schon bei der Versuchungsgeschichte sieht man das. Er musste gegenüber den Versuchungen des Feindes, musste er bestehen, indem er seinen Willen unterordnete dem Willen des Vaters. Und das war ja die Absicht des Feindes, einen Keil hineinzutreiben zwischen Jesus und zwischen seinem Vater. Ihr Lieben, dieses Herabsteigen, diese Erniedrigung, dieses sich leer machen von allem, von aller göttlichen Daseinsweise ist so tief, dass wir uns überhaupt nicht erahnen können, welche Art von Erniedrigung, Demütigung, Entleerung, Entäußerung ist bis hin zu der tiefsten Erniedrigung, dass er völlig sich hingab in den Willen des Vaters bis zum Kreuz. Er wurde gehorsam, das ist die Form seiner Erniedrigung. Er konnte nicht mehr als Gott sozusagen seinen eigenen Willen leben, als Gott im Himmel, sondern er hat sich erniedrigt. Er hatte seinen menschlichen Willen, musste jetzt seinen menschlichen Willen erst mit einem eigenen Akt der Entscheidung wieder Gott zur Verfügung stellen. So sehr wurde er Mensch. Und das ist eine unglaubliche Erniedrigung. Ihr Lieben, das ist etwas anderes, wie wenn, wir kennen im Mittelalter die Geschichten zum Beispiel, wo große Könige und große Herrscher sich gedacht haben, ich möchte mal zu meinen Untertanen gehen und einmal schauen, wie sie leben und wie es ihnen geht und was sie so denken über mich. Und dann verkleidet man sich als Soldat, als Mönch, als irgendjemand und mischt sich so unter das Volk, inkognito sozusagen, um zu sehen, wie das Volk lebt und was sie so denken, so eine Rolle zu spielen. Das ist nicht das, was Jesus gemacht hat. Er hat keine Rolle gespielt. Er ist nicht ein Schauspieler, der auf die Erde gekommen ist und sozusagen eine Rolle irgendwo gespielt hat, mit irgendetwas vorzutäuschen. Er wurde Fleisch und Blut. Er hat nicht andere Kleider angezogen. Er wurde Fleisch und Blut und blieb dennoch Gott. Das ist das Wunder. Und diese Art von Erniedrigung, ihr Lieben, das ist etwas, was unfassbar ist. Diese Gesinnung, es ist etwas, wovon ich denke, dass es atmosphärisch unser Herz erfassen muss. Da müssen wir kauen und nachdenken und nachsinnen und meditieren. Herr, was bedeutet diese Art von Erniedrigung, die du da gelebt hast? Welche Gesinnung? Diese Gesinnung der Demut. Nicht nur, dass er sich hat demütigen lassen, sondern er hat sich selber gedemütigt. Alles freiwillig. Stellt euch das einmal vor. Er hat sich selber gedemütigt vor Menschen, die es auch böse mit ihm meinten. Wir fahren diesen Menschen ins Gesicht. Er demütigt sich. Unglaublich. Diese Demütigung, dieses Aufgeben und sich das als leer machen, entleeren, das ist ein sehr schönes Wort, sich leer machen, das ist das Aufgeben von eigenen Rechten. Oh du meine Güte, was bedeutet das? Das Aufgeben zu pochen auf die eigene Position. Er könnte immer sagen, ich bin ja der Sohn Gottes. Er hat diese Position, diese Daseinsweise als Gott aufgegeben. Nicht darauf gepocht. Ihr dürft das oder jenes nicht machen, weil ich bin ja Sohn Gottes. Dieses Aufgeben von Ruhm, von Ehre, von Macht, von Anspruch. Unglaublich. Es ist wirklich unfassbar, wenn man das Leben Jesu sozusagen liest, in welcher Art und Weise er sich da hineinbegeben hat, in diese Art und Weise der Erniedrigung, bis eben dahin, dass er auch seinen eigenen Willen als Mensch dem Willen Gottes unterordnen musste. Und jetzt, ihr Lieben, diese Haltung, es ist ganz schwer, sie wirklich in geeigneten Worten zu fassen, aber ich glaube, jeder spürt das irgendwie. Diese Haltung ist die größte Erschütterung des menschlichen Herzens. Das will Paulus. Dass wir nicht sagen, oh Jesus, was hast du Großes für uns getan? Das ist auch, ja. Aber dass wir erschüttert werden, wie wenig von dieser Haltung in meinem Herzen ist. Ich muss mich erschüttern lassen. Von der Gesinnung Jesu. Nicht nur von dem, was er getan hat. Das ist die Folge seiner Gesinnung. Aber dass diese Erschütterung des Herzens sozusagen durchbricht, denn wir wissen ja alle, ihr Lieben, unser alter Mensch, der mag das überhaupt nicht, was Jesus für eine Gesinnung hat. Das ist ein direkter Schlag ins Gesicht des alten Menschen, denn so lebt der alte Mensch nicht, wie Jesus gesinnt war. Dieser alte Mensch, der festhält an meinem Recht. Ich halte fest an meinem Recht, an meinem Anspruch, an meiner Position und ich poche darauf. Ich gebe meine Rechte nicht her. Ich verteidige meine Rechte. Das ist der alte Mensch. Und diese Gesinnung Jesu ist ein Schlag ins Gesicht des alten Menschen. Und ich muss mich entdecken, wie viel von dem alten Menschen immer noch mir ist in meiner Gesinnung. Wie sehr ich darauf bedacht bin, mich nicht zu demütigen, sondern mich über den anderen zu erheben. Mich nicht zu entleeren und aufzugeben, zu opfern, zu verzichten auf Rechte, auf das Pochen von diesen und jenen Dingen, auch und gar nicht zuzulassen, sozusagen, dass ich dadurch einen Nachteil habe, weil ich mich freiwillig beuge. Aber Jesus hat das getan. Er ist so anders. Er ist so komplett anders wie unser alter Mensch. Und wir spüren das alle noch, dass wir nicht nur einen neuen Menschen, sondern auch einen alten haben. Und der regt sich ständig, wenn es darum geht, um Würde, um Ehre, um Position, um Ansprüche, um Rechte, die wir haben und. Und wo wir unseren eigenen Willen durchsetzen wollen. Und Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Er selber hat seinen eigenen Willen zurückgestellt. Er selber hat auch gespürt, Herr, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen könnte. Das ist sein Wille. Aber er hat gesagt, nein, ich entscheide mich für deinen Willen. Da ist ein Vorbild, unglaubliches Vorbild. Es hat ihm Schmerzen gekostet, es hat ihm Tod gekostet, es hat ihm viele, viele, viele Nachteile gekostet. Er hat nicht in einem schönen Palast gewohnt, wie es für einen Gottessohn vielleicht sinnvoll gewesen wäre oder schön gewesen wäre. Nein, er wurde zum Sklaven. Ihr Lieben, wie sich das auswirken muss unter uns, das muss jeder von uns selber überlegen. Aber das ist das, was sozusagen Jesus sagen möchte. Und ich kann sagen, das hat mich, allein diese Beschäftigung unter diesem Blickwinkel, jetzt für diese Predigt, hat mich erschüttert. Sagen wir mal angefangen, es muss noch mehr werden, diese Erschütterung. Und ich möchte einfach sagen, das ist die Absicht des Heiligen Geistes, durch diesen Text uns zu erschüttern, bis in das Mark und Bein, wie sehr wir immer noch ich-bezogen leben. Und wie sehr wir es als eine Katastrophe empfinden, wenn wir uns demütigen müssen. Ja, müssen, ja. Weiß, vielleicht jemand anderer uns demütigt oder wie wir verletzt sind, wenn uns jemand demütigt. Und was alles das ist. Jesus hat das geschehen lassen an sich. Und er ist unser Vorbild geworden. Das will hier Paulus uns zeigen. Nicht, dass wir das schon perfekt können, sonst würde es uns ja nicht vor Augen führen, sondern er will, dass wir es, das beginnt immer mit einer Sicht, dass wir plötzlich sehen mit unseren Augen durch das Licht des Heiligen Geistes, was in unserem Herzen eigentlich wirklich ist. Ihr Lieben, das sehen wir ja dann, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Das sehen wir ja dann, wenn uns jemand beleidigt. Das sehen wir uns dann, wenn jemand unser Recht uns irgendwie anpocht und wir das nicht hergeben wollen und wir sozusagen alles immer verteidigen. Und immer geht es darum, wer hat Recht, wer hat nicht Recht. Ja. Und wie oft sagen wir, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Das sind Rechte, die wir haben. Das ist unser alter Mensch. Ihr Lieben, ich will das jetzt nur als ganzes Paket sagen, aber da liegt ein Geheimnis dahinter. Und das ist etwas, was wir tagtäglich anfangen müssen, noch viel mehr zu praktizieren. Da gibt es jeden Tag Gelegenheiten, wo wir das praktizieren können. Wo uns das der Heilige Geist in den Kopf und ins Herz senkt, wo er sagt, schau mal, Jesus machte sich zu nichts. Und damit hat er uns den größten Dienst erwiesen. Das ist die Art, wie Gott ist. Er machte sich selbst zu nichts. Gott hat nie darauf geschaut, ob er jetzt gut ausschaut oder nicht gut ausschaut in der Welt. Viele haben ihn verlacht, Gott, weil er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. In der Geschichte Israels, beziehungsweise auch im Leben Jesu. Aber was Jesus für uns erreicht hat, ihr Lieben, das ist unfassbar. Mit dieser Hingabe, mit dieser Selbstaufgabe, mit dieser Demütigung in seinem Leben. Ihr Lieben, das ist eine Herausforderung, uns freiwillig zu demütigen. Freiwillig ein Sklave zu sein. In einen ungeteilten Gehorsam Gott gegenüber zu gehen, auch wenn das für uns ein Nachteil ist, menschlich gesehen. Ehre abzugeben, weil auch dort, wo uns jemand an die Ehre kratzt, wie weit sind wir da entfernt? Das muss ja jeder für sich selber überlegen. Und ich, ich, Es wäre so schön, wenn wir uns eins sind darüber, dass wir sagen, ja Herr, das wollen wir noch mehr zulassen als bisher. Uns zu zeigen zu lassen, wie es wirklich in unserem Herzen aussieht. Mit unseren Ansprüchen und Rechten und all diesen Dingen, die da eine Rolle spielen. Und dem Versuch, immer alles sozusagen nach unserem eigenen Willen durchzusetzen. Und zu pochen auf dieses und jenes und jenes. Und wenn wir noch so Recht haben, sachlich. Das war nicht die Haltung Jesu. Und da müssen wir was lernen. Und müssen wir auch manches unterscheiden lernen, ja? In diesem Zusammenhang. Das will Jesus sozusagen für jeden von uns. Und nun, ihr Lieben, kommt in diesem Ablauf, den hier geschildert wird, ein zweiter Teil. Und der ist wichtig. In den ersten Versen steht etwas von der Erniedrigung. Und die ist unfassbar. Da will Jesus ein Vorbild sein. Und der zweite Teil ist die Erhöhung. Erniedrigung, Erhöhung. Und schon allein in dem Ablauf zeigt sich, Erhöhung geht immer durch Erniedrigung. Es wird keine Erhöhung geben ohne Erniedrigung. Weil das der Weg Gottes ist. Da ist er uns Vorbild. Bei der Erniedrigung war Jesus der Handelnde, das Subjekt. Und von dem einen Vers, wo es dann heißt, das ist dann der nächste Vers, darum hat Gott ihn erhöht. Mit diesem Wort darum beginnt der zweite Teil. Da ist Jesus nicht mehr der Handelnde, sondern da ist Gott, der Vater, der Handelnde. Da wechselt das Subjekt. Bei der Erniedrigung sind wir der Handelnde. Bei der Erhöhung ist Gott der Handelnde. Das ist sehr wichtig. Nicht wir selber erhöhen uns, sondern Gott hat auch mit jedem von uns einen Prozess der Erhöhung. Und nur um diesen Text ganz kurz noch hinzuweisen, wie diese Erhöhung hier geschehen ist. Es ist ja wirklich, wie das formuliert wird, es ist einmalig. Man kann da wirklich nur beten und anbeten und erschüttert und dankbar diesen Text lesen. Wenn es dann heißt, darum, Vers 9, hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit sich in dem Namen Jesu alle Knie beugen müssen und so weiter und so weiter. Da heißt es, darum hat Gott ihn auch erhoben. Warum? Wegen seiner Haltung. Ich sage es noch einmal. Wegen seiner Haltung hat Gott ihn erhoben. Das ist kein Spiel, kein vorgegebenes Spiel zwischen Gott und Jesus. Das war Wirklichkeit. Jesus wurde getestet, ob er wirklich diese Gesinnung durchlebt. Paulus formuliert im Römer 8, und Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Habt ihr mal über dieses Wort nachgedacht? Er hat ihn nicht verschont. Das war ein Ernstfall. Es hätte auch anders ausgehen können. Man kann nicht sagen, na, weil er Gott ist, ist eh alles klar. Nein, nein, nein. Das ist auch etwas, was über meinen Verstand hinausgeht. Aber das sind alles echte Dinge, das sind keine Schauspielereien, das ist nicht auf der Bühne etwas vorspielen, damit die Menschen so glauben, na ja, er ist so demütig. Nein, er musste diesen Weg gehen als Mensch und war herausgefordert bis zum Blutschwitzen. Das war echt, das war kein Schauspiel. Und darum, also Gott hat ihn nicht verschont, hat ihn diesen Weg nicht weggenommen. Er musste ihn durchgehen. Das ist ein sehr interessantes Wort, verschont. Ja. Und hat ihn diesen Weg gehen lassen. Und darum, weil er diesen Weg gegangen ist, gehorsam wurde bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht. Und jetzt achtet darauf, dass diese Erhöhung, die von der die Rede ist, ist ja ein Wort, das, wie es jetzt beschrieben wird, Folgendes sagt. Es sagt zunächst einmal etwas aus, drei Sachen. Dass er vom Tode auferweckt worden ist, dass er zurückgekehrt ist in die Daseinsweise seines Vaters, die Himmelfahrt. Aber noch mehr. Gott hat ihn erhöht zum höchsten Ort, den es überhaupt gibt in Gottes Schöpfung. Er hat ihn hoch erhoben. Das Wort erhoben im Griechischen heißt dort übererhoben. Also noch einmal eine Steigerung von erhoben, ja? Zu dem höchsten Namen, den es überhaupt gibt in diesem Universum. Gott hat ihn gesetzt in eine unglaubliche Position. Er hat ihm etwas gegeben. Auch das gibt es innergöttlich. Gott gibt seinem Sohn etwas. Das sind alles Dinge, wo wir sozusagen überlegen, hoppla, was ist da los? Nein, das ist keine fahle Einheit zwischen Vater, Sohn und Gott, so irgendwie, so nur eine sachliche Sache. Das sind Personen am Werke in der einen selben Gottheit. Ihr Lieben, die Daseinsweise Jesu vor der Menschwerdung, wo er schon beim Vater war, Gott gleich war, und seine Daseinsweise nach der Menschwerdung ist anders. Gott hat ihm eine Machtfülle übertragen, Jesus, die er vorher so nicht hatte. Vorher war Jesus, wenn ich es einmal so menschlich sagen darf, mehr in der Verborgenheit der Herrlichkeit Gottes. Wir hören nur schattenhaft im Alten Testament über Jesus. Jetzt nach der Auferstehung, nach seiner Menschwerdung, wird er durch diesen Weg der Demütigung, wird er so hoch erhoben, dass es höher nicht mehr geht. Er sitzt zu Rechten des Thrones Gottes, wie es auch heißt, aber das heißt, der Vater selber hat ihm alle Macht gegeben. Darum sagt ja Jesus vor seiner Auferstehung zu den Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, es ist mir gegeben worden. Er hat es nicht so, Eschos kopft immer die ganze Zeit. Natürlich hat er göttliche Macht gehabt, aber jetzt kommt noch eine Steigerung. Der Vater hat ihn geehrt, diesen Jesus, seinen Sohn. Und hat ihn auf den höchsten Platz, den es überhaupt gibt, also jetzt menschlich gesprochen, hinaufgesetzt. Und dass er einen Namen hat, der Name Jesu, ihr Lieben, der so oft im Neuen Testament vorkommt, das ist wirklich etwas, was wir uns merken müssen. Der Name Jesu ist der höchste Name, den es gibt. Der Name Jesu ist durch diesen Weg der Demütigung so hoch geworden, dass in seinem Namen keine Macht, kein Mensch, keine Macht der Finsternis eine Chance hat gegen diese Macht, die Jesus hat. Alle müssen sich beugen. Alles ist entmachtet durch den Namen Jesu. Warum? Weil er diesen Weg gegangen ist. Und es ist auch so formuliert, darum hat ihn Gott erhoben. Nicht selbstverständlich hat er ihn erhoben, weil er ja Gott ist. Nein. Wegen diesem Weg, den er ehrlich gegangen ist und dem alles gekostet hat, Jesus. Versteht ihr, weil er Mensch war und alles miterlebt hat und sich selber dazu entscheiden musste, diesen grausamen Weg ans Kreuz zu gehen, ist er ja glaubwürdig für uns. Ist ja kein Schauspiel gewesen, ja? Wenn auf der Bühne jemand ermordet wird, dann wird er ja nicht ermordet. Das ist ja nur ein Schauspiel, ja? Aber das hat Jesus, das war ein wirklicher Mord. Er hat ihm wirklich sein Leben gekostet. Er hat die Schmerzen gehabt. Wenn er auf der Bühne erschossen wird, hat er keine Schmerzen oder erdolcht wird, ja? Das ist nicht Jesus. Und darum ist das eine so großartige Sache, dass wir merken, in Jesus ist etwas geschehen, in seinem Herzen so offenbar geworden, dass nun leuchtet und unsere Herzen erreichen soll. Also, es geht um diese zwei Dinge, ihr Lieben, dass unser Herz erschüttert wird von dieser unglaublichen Demut und Herzenshaltung und Gesinnung, die Jesus hatte. Er als Gott. Er als Gott hat diese Herzenshaltung gehabt. Er machte sich zu nichts vor den Menschen. In dem lässt sich das zusammenfassen. Und das Zweite ist, ihr Lieben, diese Erhöhung, von der hier die Rede ist, ist nicht nur eine Aussage, die über Jesus zu treffen ist, sondern das ist eine Verheißung für dich und für mich. Das ist eine Verheißung. Für jeden, der bereit ist, diesen Weg zu gehen, jeden, der bereit ist, in diese Gesinnung einzutauchen, jeden, der bereit ist, sich vom Heiligen Geist verwandeln zu lassen, Stück für Stück für Stück. Wir werden das nie hier auf Erden in dieser Perfektion, wie Jesus das getan hat. Aber wenn wir bereit sind, sagen, ja, Herr, ich gehe mit dir diesen Weg, den du gegangen bis zum Kreuz. Das heißt Erniedrigung, sich zu nichts machen lassen. Nämlich, um den Willen Gottes zu erfüllen, ja? Um zu dienen, darum geht es ja. Es ist nicht ein Selbstzweck, es geht ja auch darum, um zu dienen. So werden wir für andere Menschen so dienbar, weil wenn der Geist dieser Welt, der ganz anders ist, gebrochen wird durch den gegenteiligen Geist, der Demut, nicht des Pochens, nicht des Rechtbehaltens, dann wird dieser Geist, der in dieser Welt herrscht, gebrochen, immer durch den gegenteiligen Geist. Lieblosigkeit wird gebrochen durch Liebe. Versteht ihr? Durch das Gegenteil. Lüge wird gebrochen durch Wahrheit. Egoismus wird gebrochen durch Demut. Wenn wir also den Geist in dieser Welt brechen wollen, der immer nur das eigene Position in den Mittelpunkt stellt, dann müssen wir von unseren Positionen heruntersteigen. Und so weiter und so weiter. Da wird etwas gebrochen. Das ist der Zweck sozusagen, der hier auch damit verbunden ist. Und ihr Lieben, jedem, der bereit ist, sich auf diesen Weg zu begeben, mehr und mehr, und das ist ein Lernprozess, das ist oft ein wirklich schwerer Weg, das ist gar kein Spaziergang, war auch für Jesus kein Spaziergang, dem gilt diese Verheißung, dass Gott nun anfängt, uns zu erheben, nicht ich selber mich. Und eines Tages wird diese Erhöhung so sein, wie sie bei Jesus gewesen ist, dass wir in vergleichbarer Weise hineingehoben werden in eine Stellung der Herrlichkeit und Fülle Gottes, die wir uns nicht einmal ausmalen können. So hoch und so groß und so toll wird das sein. Eines Tages. Aber da geht noch ein Weg durch. Lasst uns diesen Weg gehen, voller Freude. Auch wenn es schwer ist und Tränen kostet und wir uns manchmal was anschauen lassen müssen von Leuten und alle diese Dinge, die da verbunden sind. Aber da gibt es etwas Größeres. Das Herz und die Gesinnung Jesu zu haben, das gehört zu den größten Dingen, die ein Jünger Jesu haben kann. Das Herz Jesu, die Gesinnung Jesu. Nicht nur die großen Taten, die wir für ihn tun, sondern das Herz. Da möchte ich lernen, da bin ich weit entfernt davon, eine Widerspiegelung des Herzens Jesu zu sein. Aber das hat mich schon auch sehr mitgenommen, dieses Wort, weil ich weiß, da braucht es noch viel Arbeit des Heiligen Geistes. Und ich möchte dazu bereit sein. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam dazu bereit sind. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir in diesen Geist, in diese Gesinnung, die du gehabt hast, die ja so unvergleichbar ist mit uns, dass du uns mehr und mehr hineinführst und dass du uns sozusagen in diesem Geist näherst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, es gibt täglich Gelegenheiten, wo das geschieht. Erinnere uns an den Weg, den du gegangen bist. Erinnere uns in den Situationen, wo wir aufbrausen wollen, wo wir irgendetwas von unserem eigenen Ego wieder groß wird, wo wir pochen auf etwas. Erinnere uns an deinen Weg, den du gegangen bist. Und schenke uns dieses Herz der Demut, des sich Leermachens, des sich Erniedrigens und des Gehorsams, des absoluten Gehorsams dir gegenüber. Herr, wenn wir wirklich dir gehorsam sein wollen, dann müssen wir aufhören, auf unseren eigenen Willen zu pochen. Wir müssen unseren eigenen Willen nicht aufgeben, aber wir müssen aufgeben, darauf zu pochen, wenn er im Widerspruch steht zu deinem Willen. Und Herr, wir wollen dazu bereit sein, hilf uns durch deinen Heiligen Geist. Herr, das soll ein Kennzeichen von jedem von uns werden und auch ein Kennzeichen der Gemeinde hier, dass wir dein Herz einander und nach außen hin widerspiegeln. Amen.